Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Seldomly Asked Questions. Wir sind ein Podcast, der sich mit gesellschaftlichen Themen beschäftigt, aus der Philosophie und der Psychologie. Das, weil Adrian Psychologe ist und ich, Max, bin Philosoph. Wir besprechen die Themen meistens aus geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Sicht. Heute sprechen wir über polygame Beziehungen oder andere Beziehungsformen generell. Aber vorher begrüße ich Adrian im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo, danke. Ja, Beziehungsmodelle im Wandel der Zeit. Wir sprechen über gesellschaftliche Veränderungen, die damit einhergehen und die vielleicht auch dadurch ausgelöst werden. Und vorher habe ich noch eine Sau für euch. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so machen darf.
Doch, doch. Die Seldomly Asked Unrelated Question, die kleine Frage, die wir immer noch vor dem Thema beantworten, die aber nichts damit zu tun hat. Du hast sie dir ausgedacht.
Genau.
Bitte.
Welche Techniken oder welche Rituale würdest du übernehmen, wenn du den Podcast, die Podcastaufnahme so wie so einen Sportwettkampf behandeln würdest?
Immer werde ich hier so bloßgestellt, dass ich einfach keine Ahnung habe, wie Sport im Fernsehen läuft. Aber ich glaube, was ich noch am meisten kenne, sind so diese peinlichen Interviews am Schluss.
Ja, genau. Das wäre auch gut.
Ich glaube, ich würde einfach am Schluss noch so eine Lagebesprechung machen. Und dann auch, wenn der Podcast komplett scheiße war, und ich denke, ja, also wir haben heute alles gegeben, aber also die Teamkollegen haben mir damals schon gesagt, wir müssen heute einfach zusammenhalten, das wird ein schwieriger Tag und noch mehr nichtssagende leere Sätze von mir.
Genau.
Zurück ins Studio. Aber es ist auch unfair, weil einfach so 19-, 20-Jährige, jetzt im Fußball zum Beispiel, ja, Leute einfach so vorgeführt werden, die null Medienerfahrung haben, die auch komplett kaputt sind wahrscheinlich vom Spiel. Ist es immer direkt danach? Mhm. Irgendwie sehen sie so aus, oder?
Ja, es ist immer direkt danach und die sind halt häufig auch genervt, wenn sie dann so gerade einfach so eine 0-5-Klatsche bekommen haben und dann fragt so ein Reporter, der die ganze Zeit im Warmen saß und nichts machen musste, so, ja, warum haben sie denn so schlecht gespielt heute?
Ja, und wenn du das immer so direkt beantworten könntest, würdest du wahrscheinlich nicht so schlecht spielen.
Ja.
Gut, retrospektiv ist man immer schlauer, aber es ist schon so, dass man ja eigentlich, wenn man jetzt immer genau wüsste, warum man heute nicht in Form war, was schiefgelaufen ist, direkt nach dem Spiel, dass man das wahrscheinlich dann taktisch anders gemacht hätte im Vorhinein.
Ja.
Warum werden nicht die Trainer gefragt? Werden die Trainer auch gefragt?
Ja, doch, manchmal auch, aber eher später. Also die Spieler und Spielerinnen sind immer direkt nach dem Spiel dann am Mikro. Ja.
Okay, okay.
Das Runde muss ins Eckige und hier muss die Sinuskurve ins Runde, so ungefähr, ins Diaphragma.
Und danach immer noch so eine Besprechung von den ehemaligen Podcastern, so grauhaarig im Studio.
Genau, jetzt ein Schnitt ins Studio. Genau.
Und jetzt zurück ins Studio. So, ja, das war eine schlechte Folge. Also am Anfang saß Max noch da, hat dann den Arm bewegt, dann immer so eine Lärmanalyse, wer genau wo am Tisch gerüttelt hat.
Thomas Gottschalk und Joe Rogan sitzen dort und kommentieren.
Genau, immer noch so unqualifizierte Leute auch. Genau. Was würdest du übernehmen?
Ich glaube so, dass das Hypen vor dem Spiel beziehungsweise vor der Aufnahme einfach so nochmal Lagebesprechung, Strategiebesprechung, dann einfach so motivierende Chöre.
So, ja, Adrian, heute musst du einfach alles geben, das ist der entscheidende Tag, der entscheidende Podcast für dich.
Genau. So, heute merkst du dir noch, heute denkst du nochmal an alles, was wir besprochen haben. So, SAQ 74, let's go.
Gender nicht vergessen, außerdem immer noch relativierende Aussagen machen, dass du auf nichts festgelegt werden kannst, politisch völlig unparteiisch bleiben, T-Shirt anhaben, T-Shirt nicht ausziehen, auch so Sportregeln, einfach so, man darf nicht T-Shirt schwenken, wenn man einen guten Witz gemacht hat.
Das wird die nächste Sau, so was für Strafen könnten wir hier einführen für gewisse Verhaltensweisen.
Dann kann ich ja trotzdem noch meinen Sporttaschen-Hack jetzt einfach so droppen, wenn wir von dem Thema sind. Genau. Ich wollte als Sau machen, was ist dein Sporttaschen-Hack, obwohl ich schon gewusst habe, dass es eine blöde Sau ist und ich eigentlich nur meinen Sporttaschen-Hack sagen will. Aber ich sage es jetzt trotzdem, für alle, die manchmal eine feuchte Sporttasche zu Hause haben, einfach Reis reinschütten und in Unmengen. Nein, es gibt doch diese kleinen Silikatbeutel, die manchmal so bei Nüssen drin sind oder bei Dingen, die nicht feucht werden dürfen. Bei Schuhen, bei Pillen manchmal auch. Und die darf man nicht essen, aber die darf man natürlich in ein anderes Gefäß tun. Und das ist mega praktisch, weil, also ich habe die jetzt einfach immer aufbewahrt, wenn ich die irgendwo sehe. Und dann schmeiße ich ab und zu mal so eins in meine Sporttasche und das bleibt dann da drin. Ich meine, ich esse ja nichts daraus. Mhm. Das ist komplett ungefährlich. Und die Sachen sind einfach weniger so ekelhaft.
Du hast gerade ein Problem gelöst, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Aber
ja,
sehr gut.
Guck mal rein.
Die perfekte Lösung.
Genau, man muss halt um die Ecke denken. Man muss bestehende Strukturen verwenden, um persönliche Probleme zu lösen, auch wenn sie eigentlich für was anderes gedacht waren. Man muss einfach autonom sein.
Ja.
Sich selbst Gesetze machen.
Thinking outside of the shoebox.
Genau, du weißt natürlich, warum ich das so abstrakt formuliere. Ich mache die Überleitung zu unserer heutigen Folge, wo wir über Beziehungsmodelle sprechen, also vor allem nicht monogame Beziehungsmodelle. Und die SAQ, die wir heute haben, kannst du gleich sagen.
Sind wir bald alle polygam?
Heute bei Seldomly Asked Questions, Polygamie und andere Beziehungsmodelle.
Ich habe einfach so einen Naturquark mit Mango gegessen und es war super proteinreich und lecker.
Ist es eine gesellschaftliche Veränderung oder nur ein Bubble-Phänomen? Hat Adrian gerade vorher noch gesagt, mit Bezug auf unsere Ist Veganismus nur ein Bubble-Phänomen-Folge. Ich meine, das ist schon auch ein bisschen eine Frage, die mitschwingt. In den Sinn gekommen ist es uns schon, weil es immer häufiger zum Gespräch wird, zumindest in meinem Umfeld auch. Mhm. Viel mehr Menschen sprechen über offene Beziehungen, über polygame Beziehungen. Gut, Polygamie bezieht sich jetzt so im engeren Sinne auf Hochzeit oder auf viel Ehe eigentlich. Aber so eng nehmen wir das jetzt nicht. Und auch polyamoröse Beziehungen sind immer wieder im Gespräch. Und ich habe schon das Gefühl, es ist salonfähiger geworden als früher. Und ich glaube, es gibt auch Studien, die zeigen, dass es mehr Leute in polyamorösen Beziehungen jetzt als Überbegriff gibt als früher.
Ja, ich habe in der Recherche zur Folge ein bisschen Literatur gelesen, die so einen historischen Überblick gegeben hat. Und da wurde eben diskutiert, dass es so eine Welle gab mit den 1860ern, wo solche alternativen Beziehungsmodelle, übrigens für uns in der westlichen Welt natürlich, wo so eine gleichberechtigte polygame Beziehung eher unkonventionell ist. Es gibt da noch andere Modelle, die wir später auch noch anschneiden werden. Aber wir beziehen uns hauptsächlich auf westliche Gesellschaften hier. Und da gab es eben diese 68er-Generation.
Die Hippie, also das war eigentlich so die freie Liebe-Hippie-Generation. Ist fast schon ein bisschen Beziehungsanarchie da.
Genau. Und das ist dann halt wieder so ein bisschen abgeflaut. Und dann gab es so die 80er, 90er, wo es sehr wenig Literatur gab. Also die Person, die diesen Artikel, diesen historischen Überblick geschrieben hat, schrieb dann natürlich über die wissenschaftliche Literatur dazu, also die psychologische und andere wissenschaftliche Literatur. Und hat da eben geschrieben, dass da in den 80ern, 90ern so ein bisschen Flaute war. Wie auch bei der Psychedelika-Forschung übrigens, die ja auch so ein bisschen dann mal ins Stocken gekommen war und jetzt so eine Renaissance erlebt hat.
Ja, das ist ein interessanter Link, ja, den wir jetzt vielleicht hier nicht weiter verfolgen werden, aber trotzdem finde ich gut.
Ja, schreibt es uns in die Kommentare, ist das nicht ohne Grund so zeitlich verbunden? Auf jeden Fall gibt es da eben seit den 90ern oder späten 90er Jahren dann wieder so einen Anstieg der wissenschaftlichen Publikationen zum Thema alternative Beziehungsmodelle, Polygamie, Polyamorie. Also da gibt es immer mehr Arbeit zu und das ist natürlich auch schon ein Hinweis darauf, dass es vielleicht eine gesellschaftliche Veränderung gibt und da immer mehr in den westlichen Gesellschaften, in denen wir leben, dann von existieren. Es könnte natürlich trotzdem auch sein, dass man mehr darüber redet und vielleicht ist es auch so, dass mehr Menschen sich dazu hingezogen fühlen, weil man es mehr thematisiert. Das dachte ich auch, dass es vielleicht mit der Offenheit zu tun hat, mit der man über Sachen redet, dass sie dann auch eher praktiziert werden.
Richtig, ja, also auf diese Punkte wollte ich jetzt gerade eingehen. Das stimmt natürlich, es hat was mit Enttabuisierung zu tun, dass man offener darüber sprechen kann. Und gleichzeitig ist dieser Punkt der Gleichberechtigung sehr wichtig. Es gibt natürlich auch andere Arten nicht monogamer Beziehungen, die aber dann strukturell auch in der Gesellschaft verankert sind. Zum Beispiel Polygynie, also dass ein Mann mehrere Frauen hat. Das ist außerhalb der westlichen Welt verbreiteter.
Das kann man eben nochmal abgrenzen von Polygamie oder von Polyamorie. Da gibt es verschiedene Konzepte und verschiedene Definitionen. Polyamorie zum Beispiel betont eher längerfristige, emotional intime Beziehungen und wird definiert als die Philosophie, mit mehr als einer Person gleichzeitig verliebt oder romantisch verbunden zu sein. Wo ich wusste, dass das Max bestimmt triggern wird. Aber ja, das
ist nichts dazu sagen. Warum wird Philosophie als Lebenseinstellung verwendet? Ich verstehe es nicht.
Genau, ich hätte auch eher an eine Lebenseinstellung gedacht. Aber ja, es geht auf jeden Fall darum, eher längerfristig mit mehreren Personen verliebt oder verbunden zu sein.
Im Kontrast dazu, was eine offene Beziehung tendenziell eher ausmacht, also eine Form der nicht monogamen Beziehung, bei der sich die Partner dann gegenseitig erlauben, so sexuelle Beziehungen oder Erfahrungen außerhalb der Beziehung zu sammeln. Und da ist der Schwerpunkt dann weniger auf emotionalen Bindungen. Da gibt es halt auch offene Ehen zum Beispiel oder auch die sexuelle Offenheit ohne emotionale Bindung, also wo einfach sexuelle Intimität außerhalb von einer Beziehung gestattet wird. Ich denke halt, das sind dann so Definitionen, die sehr extrem sind, aber Menschen, die das leben, werden da irgendwo dazwischen sein. Ich meine, es sind auch Dinge, die man manchmal schwer beeinflussen kann, wie emotional das man dabei ist. Man kann sich natürlich irgendwie abgrenzen. Aber ich werde auch noch dazu kommen, warum ich diese Definitionen generell nicht so gut finde. Also Spoiler, das widerspricht ein bisschen dem Konzept meines Erachtens nach. Oder so Triaden oder so Vierecksbeziehungen, also das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Es geht uns vor allem so um den reiferen Umgang mit Eifersucht und mit, ja, Teilen. Würdest du Teilen sagen?
Ja, es hört sich ein bisschen komisch an, aber im Kern ist es das schon. Die Zeit mit jemandem oder die Zuwendung teilen.
Schlussendlich glaube ich, was für mich am wichtigsten daran ist, ist, dass man ausbricht aus traditionellen Beziehungsmodellen und hinterfragen muss, was man eigentlich tut. Ein Punkt, den ich eben ansprechen wollte, wenn ich gleich weitermachen darf.
Natürlich.
Ja, danke schön. dass Beziehungsmodelle, die wir traditionell haben, natürlich immer irgendeinen gesellschaftlichen Zweck haben. Also romantische Beziehungen sind historisch gesehen in der größten Teil der Welt ja irgendwie an Familie und Reproduktion geknüpft. Und in zweiter Linie sind sie dann so gestaltet, dass sie irgendwie die gesellschaftliche Ordnung waren, so gut es geht. Also ich meine, man denke an die 10 Gebote zum Beispiel, es geht da eigentlich um fast nichts anderes. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist auch so ein bisschen ein Eifersuchtsding. Aber dann geht's halt auch drum, du sollst nicht Ehe brechen oder spezifischer dann auf den Mann gemünzt, du sollst nicht des anderen Weib begehren und solche Sachen. Es geht eigentlich in diesen Gesellschaftsregeln oft darum, wie können wir verhindern, dass Leute sich totschlagen, weil sie eifersüchtig sind. Und ich habe ein gutes Paper gelesen, das sich so mit der feministischen Kritik an der Familie befasst hat. Und da ging es eben darum, dass Heirat, also eine klare Beziehungsform, schon eine soziale Institution ist. Also der Staat spielt da eine Rolle. Mhm. Und gleichzeitig hat der Staat eindeutig ein Interesse an zukünftigen Bürgern und Bürgerinnen, wirtschaftlich, militärisch. Und außerdem ist Erziehung halt auch Privatsache. Ich meine, du musst auch eine Institution haben, die die Erziehung irgendwie sicherstellt. Mhm. Und was in dem Artikel gesagt wurde, war, dass solange wir so traditionelle Beziehungsmodelle so hochhalten und für so wichtig befinden und es die immer wieder gibt, werden wir auch die Strukturen, die wir sonst haben, die ungerecht sind, weiterhin fördern. Weil es ist natürlich offensichtlich so, dass wenn du erzogen wirst in einem traditionellen Beziehungsmodell mit einer traditionellen, monogamen, heterosexuellen Beziehung Schwierigkeiten haben wirst, das zu hinterfragen. Und zum Beispiel, wenn dir als Junge gesagt wird, dass du besser bist als Mädchen, weil das so gelebt wird, wenn dir vorgelebt wird, dass der Vater arbeiten geht und die Mutter zu Hause bleibt, wird das sich eher weniger ändern. Und in dem Artikel wurde dann schlussendlich gesagt, wir müssen solche Beziehungsmodelle hinterfragen und solche Strukturen aufbrechen, um auch Probleme in der Gesellschaft, also Ungleichheit zum Beispiel, zu verändern. Und das finde ich eigentlich sehr einleuchtend.
Ja, das stimmt. Das ist immer so die Frage, ob es auch so Role-Model-Effekte gibt. Also wenn Personen dann etwas auf eine positive Art und Weise vorleben, dass es dann anders eben akzeptiert wird oder angenommen wird von der breiteren Gesellschaft.
Ich meine, ich sage nicht, dass der Staat irgendwie aktiv darauf hinaus will, so Polybeziehungen zu verbieten oder zu tabuisieren, aber zumindest, dass es ein Interesse, ein staatliches Interesse daran gibt, so klare traditionelle Modelle weiterzuführen, weil die sich natürlich im Interesse des Staats bewährt haben. Es gibt ja auch also rechte Parteien zum Beispiel, die sich für Familientradition aussprechen.
Genau. Zuhauf. Ja, für gewisse politische Parteien ist das schon so ein großes Thema, die traditionelle Familie zu bewahren. Und ja, es ist schon auch ein bisschen so ein politischer Kampf, wo dann dieses Thema, was mir eigentlich nie so riesig groß vorkam, also für mich auch tatsächlich eine eher seldomly asked question, ob wir uns gesellschaftlich auf dem Weg in eine polygamere Gesellschaft befinden, weil es ist was, was Spaß macht, drüber nachzudenken, aber es ist nichts, was jetzt in meinem täglichen Alltag so relevant ist. Es sei denn, ich höre es gerade am Mittagstisch mit Freunden und Freundinnen, gerade zufällig, dass jemand in einer neuen Poly-Beziehung ist, aber es kommt mir immer ziemlich forciert vor, wenn es in der Politik dann vorgebracht wird.
Genau, aber das liegt halt auch dran, dass man einfach so tut, als wären Beziehungen Privatsache. Und ich meine, es wäre ja schön, wenn es so wäre, aber wie sich dann eigentlich zeigt in der Institution der Ehe, ist es das ganz und gar nicht. Zum Beispiel, welche Vorteile man hat, wenn man zivil verheiratet ist oder welche Nachteile Homosexuelle zum Beispiel in gewissen Ländern haben und so weiter. Es geht eigentlich darum, dass solange es nicht privat ist, ist es ein Problem, weil irgendwie führt ja jede Beziehung im Idealfall irgendwie auf ein Modell hin, dass man länger durchziehen kann, als dass man vielleicht einen Partner fürs Leben findet oder mehrere Partner fürs Leben findet, darum geht's ja. Aber wenn man dann Nachteile hat, im Gegensatz zur traditionellen Ehe, dann muss man sich schon fragen, ob es vielleicht staatliche Einschränkungen diesbezüglich gibt.
Und ich dachte vorhin noch, als du die Kirche auch angesprochen hast oder Religion, es ist ja schon auch was aus Zeiten, wo die Kirche noch viel stärker mit dem Staat verbandelt war oder wo die Kirche quasi der Staat war. Daher kommt das vielleicht auch.
Was ich auch gar nicht sagen will, ist übrigens Disclaimer für diese Folge, weil es wird vielleicht ein bisschen so rüberkommen, dass ich finde, dass jeder irgendwie eine offene Beziehung führen muss oder eine Polybeziehung führen muss. Aber ich finde, man kann auch bei einer normalen Beziehung einfach mal anhand von der Überlegung zu Polybeziehungen oder zu offenen Beziehungen sich selbst fragen, was für Modelle nehme ich einfach an und welche Strukturen möchte ich vielleicht für mich aufbrechen. Und es reicht eigentlich schon, wenn man sich dessen einfach bewusst wird, was einem gesellschaftlich einfach vorgegeben wird.
Ich denke, es ist nicht nur eine finanzielle Sache mit Heiraten zum Beispiel, dass man Steuervorteile hat oder so. Das ist halt für den Staat relevant und für Menschen, die sich verheiraten, ist es sicherlich auch eine Sache, an die man denkt, wo man denkt, ah ja, cool, dann habe ich vielleicht Steuervorteile, aber es ist für die Menschen auch eine persönliche Sache. Es ist ein Meilenstein im Leben, es ist wichtig, man fühlt sich dann besser, wenn man die Anerkennung hat durch den Staat, dass das Beziehungsmodell dann anerkannt wird oder respektiert wird vom Staat. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so einen großen Kampf von zum Beispiel der LGBTQ-Community für Anerkennung ihrer Beziehungsform, weil das ist mir gerade auch erst aufgefallen, das ist natürlich auch eine alternative Beziehungsform, die zwar auch sehr viel Tradition hat, aber immer etwas marginalisiert wurde. Und gleichgeschlechtliche Beziehungen sind natürlich auch dann etwas, was lange Zeit nicht anerkannt wurde vom Staat, wie das jetzt zum Glück mehr und mehr passiert.
Ich glaube, was man eben wirklich nicht aus den Augen lassen darf, ist, dass es so krass verbandelt ist mit Kinder kriegen und neue zukünftige Bürgerinnen und Bürger zeugen, weil wenn man das mal außen vor lässt, dann geht es den Staat halt wirklich gar nichts an, was du machst. Und es gibt bei Brave New World zum Beispiel von Aldous Huxley, also Schöne neue Welt heißt es auf Deutsch, ein gutes Beispiel dafür, da ist nämlich das Kinderkriegen so vom Staat geregelt, also die zeugen die Bürgerinnen und Bürger im Reagenzglas. Und die Konsequenz daraus ist, dass der Staat eigentlich will, dass du Polybeziehungen führst. Also in dem Buch ist es so beschrieben, dass Leute so geschmäht werden, wenn sie länger in einer Beziehung bleiben, weil der Staat gar nicht will, dass du dich so emotional bindest, sondern dass du möglichst viel Spaß hast, also so im Sinn von Brot und Spiele für das Volk. Okay. Und sie wollen die Leute so ein bisschen emotional abstumpfen. Und da ist natürlich klar, dass sobald eigentlich Kinderkriegen nicht mehr geregelt ist durch die Art, wie du Beziehungen führst, dass es dem Staat eigentlich egal ist oder dass er gar kein Interesse daran hat. Ich finde es eigentlich ziemlich einleuchtend auf eine Art. man bricht eigentlich aus bei Polyamorie und auch bei Polygamie oder offenen Beziehungen aus einem gewissen Teil dieser Zweckbeziehung. Also dieser Zweckbeziehung zur Beziehung, muss man eigentlich sagen. Und das finde ich sehr gut. Man wird halt autonom, weil man sich konstant fragen muss, wie man jetzt, wenn man mit der Gesellschaft konfrontiert ist, handelt, welche Norm man sich selber gibt, weil wir haben einfach keine Tradition, die Polybeziehungen regelt. Also was machst du, wenn du deinen zweiten Partner auf der Straße triffst mit deinem ersten Partner? Oder ist es zwangsweise so, dass ihr Spieleabende verbringt? Oder müssen sich alle Beteiligten kennen? Muss man drüber reden? Das sind Sachen, die muss man irgendwie mit seinem eigenen moralischen Kompass regeln.
Es ist ja schon so, dass es schon etablierte Beziehungsmodelle gibt, die polygam sind. Aber die sind dann meist eben polygyn und eben somit asymmetrisch für die Geschlechter. Ja.
Das bedeutet eben, dass ein Mann mehrere Frauen hat, also es ist patriarchisch geregelt. Es gibt auch so eher matriarchale Strukturen, das heißt Polyandrie, wenn eine Frau mehrere Männer hat. Ich glaube aber auch, ich habe mal das ein bisschen verfolgt, es gibt ganz wenig Gesellschaften, die matriarchale Strukturen über längere Zeit gepflegt haben.
Ja, genau.
Was ich noch abschließend sagen will zu dieser Autonomie und der erhöhten Reflexion, die irgendwie daraus erfolgt. Generell ist es ja so, dass im Rahmen der sexuellen Befreiung und der zunehmenden Akzeptanz der LGBTQ-Community zum Beispiel Beziehungen sich ein bisschen verselbstständigen. Also auch Menschen, die in einer homosexuellen Beziehung sind, müssen sich ständig fragen, was sie sich davon wünschen, wie sie in der Gesellschaft damit umgehen, weil es natürlich keine Tradition gibt, die dir vorgibt, ja, man darf sich in der Öffentlichkeit küssen, aber man darf jetzt keinen Sex haben oder sowas. Oder es ist gut, wenn man Kinder hat, es ist ein bisschen verpönt, wenn man keine Kinder hat und so weiter. Diese Regeln gibt es ja alle nicht, wie es sie für traditionelle heterosexuelle Pärchen gibt oder auch verheiratete Paare im besten Falle, in Anführungszeichen. Ich habe den Eindruck, dass das so ein bisschen auf Beziehungen im Allgemeinen überschwappt und dass in dieser Tradition auch die Polyamorie steht. Also, dass man irgendwie mit einer gewissen Anarchie konfrontiert ist einerseits und auch mit Vorurteilen konfrontiert ist, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
Ja, und ich finde es interessant, gerade bei homosexuellen Beziehungen, dass viele Homosexuelle ja trotzdem zu einer monogamen Beziehung auch tendieren. Also es ist nicht so, dass dann alle Traditionen über Bord geworfen werden, sondern da gibt es eben auch Freunde von mir, die sagen, ich bin einfach kein Typ für diese polygamen Beziehungen und ich brauche einfach so eine Bezugsperson. Und da sieht man, dass das eben auch mit psychologischen Bedürfnissen zu tun hat. Und für mich ist so eins der Kernthemen bei diesem Phänomen der sich verändernden Beziehungsmodelle, dass damit eben psychologische Bedürfnisse gestillt werden. Und manche Menschen brauchen eben eine monogame Beziehung und andere fühlen sich eben besser und haben bestimmte Bedürfnisse, die dann gestillt werden, wenn sie eben so eine offene Beziehung haben, wo sie eben nicht so eingegrenzt werden.
Genau, also ich finde, einerseits sind diese Bedürfnisse auf beiden Seiten gerechtfertigt und andererseits sehe ich auch, dass auch Menschen, die eine traditionelle, exklusive Beziehung führen möchten, immer mehr herausgefordert werden und ihr eigenes Beziehungsmodell zumindest mal in Frage stellen oder sich zumindest dann bewusst dafür entscheiden. Das finde ich eigentlich schon gut genug, wenn jemand sich bewusst fragt, ist mein Beziehungsmodell richtig für mich? Und sich dann dafür entscheidet, ist ja super. Genau. Aber sich die Frage einfach nicht zu stellen, finde ich schade. Und dann ist es gut, wenn Polyamorie zum Beispiel sichtbar wird, weil man dann solche Traditionen hinterfragt.
Ja, das habe ich selbst in meinem Leben auch gemerkt, weil ich zu dem einen oder anderen Zeitpunkt gefragt wurde, ob ich homosexuell bin oder heterosexuell. Weil ich damals so, ich weiß nicht, es war sehr früh und es war ein bisschen übertrieben vielleicht von gewissen Personen. Aber ich wurde einfach gefragt, ob ich, weil ich noch keine Freundin hatte, ob ich vielleicht an Männern interessiert bin. Und dann wurde ich einfach damit konfrontiert mit dieser Frage. Und ich finde, das ist sehr gut, wenn man sich einfach Gedanken macht und wenn es kein Tabu ist. Also wenn es eine Frage ist, mit der du dich einfach beschäftigst und dann selbst rausfindest, was denn das Beste für dich ist. Und dann nicht von dem Staat oder von der Gesellschaft eben gesagt bekommst, nein, es kann nur so oder so sein.
Ich finde auch, dass diese reflektive Art, die man sich natürlich irgendwie aneignet, wenn man etwas Unkonventionelles tut oder noch Unkonventionelles tut, immer ein gutes Gegenargument für Vorurteile ist. Also zum Beispiel, was man manchmal hört, ist so, Polyamorie ist nur eine Ausrede für so promiskutives Verhalten. Und ich meine, es ist oft im Gegenteil so, dass mehrere Liebesbeziehungen gleichzeitig zu führen relativ viel Ehrlichkeit und Kommunikation und emotionale Verbundenheit fordert und dass der Umgang damit meistens sehr respektvoll ist im Vergleich zu jetzt reinem so promiskutivem Horny-Verhalten, wo man wahrscheinlich nicht daran interessiert ist, dass die andere Person sich besonders wohlfühlt oder so. Oder auch so, dass polyamore Menschen sich nicht binden können oder Angst haben vor Verpflichtungen. Meistens ist ja dann so, dass viele langjährige und eher stabile Beziehungen haben, weil natürlich tiefes Vertrauen irgendwie und eine starke Bindung da die Basis bildet. Und diese Vorurteile sind meistens über diese reflektive Art gar nicht haltbar.
Dieses Stigma ist auch eins der großen Themen in der psychologischen Literatur, wo die Psychologinnen und Psychologen, die darüber schreiben, eben auch sagen, das ist so eins der Themen, wo wir dann arbeiten müssen. Wir müssen Stigma reduzieren, denn ja, das ist eben nicht gut für die Psyche und es ist generell gut, wenn wir unvoreingenommen an so ein Thema herangehen. Und da kann man eben auch allen Psychologinnen und Psychologen gerichtet noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, denn es stand dann eben auch in einem Artikel, den ich gelesen habe, dass es eben auch unter Psychologinnen und Psychologen noch viele Vorurteile gibt und vielleicht auch eine andere Herangehensweise an Menschen, die sagen, dass sie in einer polygamen Beziehung sind. Und das kann natürlich in einem therapeutischen Setting dann auch relevant sein und wichtig sein, dass man sowas anerkennt und eben nicht irgendwie pathologisiert oder als einen Persönlichkeitszug auslegt, der eigentlich gar nicht da ist.
Was ich immer denke bei diesen Gegenargumenten und bei den Vorurteilen, dass sie sich eigentlich fast immer auch auf monogame heterosexuelle Beziehungen anwenden lassen. Ein Beispiel: Polyamorie kann niemals irgendwie gleichberechtigt sein oder so. Und es gibt immer so einen, jemanden, den man lieber mag oder jemand anders, den man lieber mag. Und ich denke halt auch so, jede Beziehung, ob jetzt monogam oder polyamorös, kann Machtungleichgewichte haben. Und in polyamorösen Beziehungen sind sich die Menschen dessen oft bewusst und legen dann eher besonderes Augenmerk darauf, dass alle Beteiligten irgendwie Autonomie haben und Mitspracherechte, während es wahrscheinlich in einer traditionellen heterosexuellen Ehe anders aussieht, wo wir eben wissen zum Beispiel, dass die Care-Arbeit für Kinder nicht gleich verteilt ist.
Ja, das finde ich auch. Ein weiterer Punkt, an den ich gedacht habe, als ich mich mit dem Thema befasst habe, ist die Tierwelt. Und zwar ist es ja so, dass manche Leute sich gerne auf die Tiere oder die vermeintliche Natur berufen, um eben gewisse gesellschaftliche Praktiken zu rechtfertigen. Und ich denke, man kann in der Natur immer vieles finden. Man findet zum Beispiel auch homosexuelles Verhalten bei Tieren und könnte da sagen, das ist sehr natürlich oder das ist etwas, was es schon immer gab auch. Und auch polygame Beziehungen oder eben verschiedene Beziehungsmodelle können im Tierreich gefunden werden. Es ist so, dass Vögel eher monogam sind. Also Pinguine zum Beispiel sind bekannt dafür, dass sie feste Partner haben, zu denen sie sehr gebunden sind. Bei Säugetieren ist es dann häufiger so, dass es auch Polygynie gibt, also mehrere weibliche Partner. Und bei Bonobos zum Beispiel, also einer Affenart, wurde Polygamie relativ häufig dokumentiert, sodass man nicht sagen könnte, es ist von Natur aus die eine oder die andere Sache.
Ich meine, man könnte schon argumentieren, dass wir mit Pinguinen ein bisschen weniger verwandt sind als mit Bonobos. Andererseits ist auch Kackewerfen wahrscheinlich relativ normal und wir leben in einer Gesellschaft, die wir uns irgendwie selbst bauen und uns fragen wollen, was ist für uns moralisch richtig, wie handeln wir richtig? Und da finde ich diesen Rückgang immer ein bisschen schlecht, so im Ansatz.
Ja, es ist halt immer die Sache, wie benutzt du das? Also sagst du, ja, die Natur will es so und deswegen müssen wir das auch so machen. Aber dann findest du ein Gegenbeispiel in der Natur und sagst, ja, wir sind ja auch weiterentwickelt und wir wollen ja nicht alles so machen wie Tiere, weil Tiere machen noch Sachen nicht gut. Und dann siehst du, du kannst es eigentlich immer so drehen, wie es dir gerade passt.
Ich meine, philosophisch gesagt, Tiere wissen halt auch nicht, was gut und böse ist.
Genau.
Und das macht es nicht einfacher, sich damit zu vergleichen, wenn es um Moral geht.
Tun wir das?
Wir sollten uns zumindest Gedanken drüber machen. Ich habe noch für dich etwas, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Mhm. Ein sogenanntes Gedankenexperiment, dem ich den Titel gegeben habe, Die Insel.
Das war jetzt viel zu vorbereitet, aber gut. Die Insel.
Ich muss zugeben, ich habe Adrian schon im Vorfeld gesagt, dass es mal wieder ein Gedankenexperiment geben wird.
Ich wurde gewarnt.
Stell dir eine isolierte Inselgemeinschaft vor, die über viele Generationen hinweg existiert hat. Und die haben von jeher die Praxis der Polygamie gepflegt. Also Männer und Frauen haben beide mehrere Partner gehabt oder immer wieder. Und die Inselbewohner leben in einem System, das dann wie so auf Gleichheit und gegenseitigem Respekt basiert. Also die haben diese Reflexion, die haben auch so ein Regelwerk, klare Regeln, die sicherstellen, dass diese Beziehungen auf freiwilliger Basis beruhen und funktionieren. Und diese Insel wird dann eines Tages von einem Missionar besucht. Lass ihn ruhig katholisch sein. Ist eigentlich egal, aber nach ein paar Jahren Arbeit dann werden Polybeziehungen so verboten und man darf nur noch monogam sein. Und jetzt stellt sich die Frage so, was treten für gesellschaftliche Probleme auf? Was für Fragen stellen sich die Menschen dort? Was für, ich weiß nicht, Rationalisierungsprozesse finden statt? Ich meine nicht, dass du das jetzt endgültig beantworten könntest, aber ich finde es eine gute Überlegung, um zu zeigen, so wo die Intuitionen liegen. Weil es ist ja bei uns jetzt genau umgekehrt, dass polyamoröse Beziehungen langsam bekannter werden, dass man mehr darüber redet. Und diese Menschen müssen sich ja genau diese Frage stellen. Also wie gehe ich damit in einer Gesellschaft um, die eigentlich nicht traditionsgemäß damit umgehen kann?
Mhm. Ja, es ist sehr schön, das umzudrehen. Aber ich denke, wahrscheinlich würden da Sachen zutage kommen oder Sachen passieren, die wir schon gut kennen aus der Psychologie. Zum Beispiel die kognitive Dissonanz, also der Prozess, dass du unterbewusst oder bewusst bemerkst, dass da Sachen nicht miteinander vereinbar sind in deinem Kopf. Zum Beispiel, wenn dann eben so eine Regel kommt und du merkst, einerseits habe ich hier das Bedürfnis, mit meinen drei Partnern und Partnerinnen zusammen zu sein, weil die alle irgendwelche schönen Seiten haben, die mir gefallen und die dann halt eben diese Polybeziehung so schön machen. Andererseits muss ich jetzt aber auch mich für eine Person entscheiden, die dann die beste ist für mich, weil jetzt sind nur noch monogame Beziehungen erlaubt. Und dann hast du sicherlich so psychologische kognitive Dissonanzreduktionsprozesse, wo du einfach dann irgendwie dir rationalisierst, warum jetzt deine Wahl auch die beste Wahl ist und warum das zufriedenstellend ist.
Das ist eine sehr gute Antwort. Währenddessen würdest du wahrscheinlich auch immer wieder rationalisieren, warum monogam eigentlich doch okay ist. Du denkst so, ich habe ja viel mehr Zeit, ich habe zwar ein bisschen mehr Streit mit meinem Mann oder meiner Frau, aber dafür reden wir ein bisschen weniger und das hat mich vorher genervt. Oder ich weiß nicht, du wirst halt einfach so zufällige Sachen finden. Ja. Ich glaube auch, Probleme, die auftreten würden, wären halt die Regeln, die wir jetzt halt für monogame Beziehungen haben, zum Beispiel, dass sich die Leute plötzlich fragen würden, okay, wie weit darf ich noch gehen? Mhm. Zum Beispiel, darf ich am nächsten Dorffest noch mit jemand anderem tanzen oder ist das auch schon verboten? Darf ich noch flirten in der Öffentlichkeit? Ist Fremdgehen vielleicht irgendwie okay? Oder, was ich auch interessant finde, kann ich mir auch vorstellen, dass die Regeln dann nicht klar festgelegt sind und die Menschen doch noch mit anderen Kinder haben, aber nicht romantisch, sondern sie dann zum Beispiel nur noch romantisch monogame Beziehungen haben, aber so andere Zweckbeziehungen, was ja total sein könnte.
Ja, genau.
Es ist ja eigentlich auch so, dass wir ja auch nicht romantische Kindererziehung akzeptieren, nämlich wenn sich Ehepartner scheiden lassen und dann sich das Sorgerecht teilen, werden wir es nicht akzeptieren, wenn zwei gute Kumpels sagen, lass mal ein Kind adoptieren.
Ja, stimmt.
Was ich schade finde, weil wir könnten.
Wir könnten es. Max, hast du schon mal drüber nachgedacht?
Vielleicht ein kleines Podcast-Kind.
Ein Podcast-Freunde-Kind. Ja.
Jeden Dienstag sieht es beiden Elternteile. Jeden Montag.
Genau.
Bei der Aufnahme.
Jeden Montag. Das würde der beste Podcaster oder die beste Podcasterin der Welt werden. Würdest einfach von Anfang an drillen, Podcast zu machen.
Genau, wir machen das auch wie mit der Zweckbeziehung, wir nutzen das aus.
Genau.
Dann würde ich doch jetzt mal auf die SAQ von heute versuchen zu antworten. Oder möchtest du zuerst? Sind wir bald alle Poly, Adrian?
Ja, also es gibt eine Studie von Morse und Kollegen aus dem Jahr 2021, wo etwa, also wo natürlich eine Stichprobe befragt wurde, nicht die ganze Bevölkerung, aber da haben etwa 17% der Befragten angegeben, den Wunsch zu haben, polyamorös zu leben. Und etwa 11% der Befragten haben sich irgendwann in ihrer Beziehungsgeschichte schon mal polyamorös engagiert. Und da kann man jetzt natürlich sagen, das sind ziemlich beeindruckende Zahlen, das sind ziemlich viele, so jede 10. Person. Und andererseits gibt es dann natürlich noch eine riesen Mehrheit, die nicht polygam ist und die auch nicht interessiert ist daran. Und ich glaube, so wird es auch bleiben. Es gibt sicherlich einen Trend, das glaube ich schon, dass sich in den letzten Jahren da was getan hat, zum Beispiel durch offenere Kommunikation und tolerantere Einstellungen. Aber ich denke, dass dieser Trend dann auch irgendwann ein Plateau erreichen wird und dass wir nicht alle polygam werden, denn es ist nicht so, dass es jedem gefällt. Manche Menschen mögen lieber eine monogame Beziehung, die brauchen eher eine Bezugsperson und andere haben eben dann ja so eine Präferenz für mehrere. Und ich denke, solange es keine totalitäre Diktatur gibt, die uns allen vorschreibt, wie wir zu leben haben, wird es nicht so sein, dass wir alle polygam werden oder alle monogam.
Das mit der totalitären Gesellschaft ist nah an dem, was ich antworten wollte. Ich glaube, traditionelle Beziehungsmodelle sind ganz klar ein Ausdruck von unterdrückenden und auch normativen Strukturen und fördern die. Das bedeutet aber nicht, dass jeder diese Beziehung aufgeben sollte, wie ich das vorher schon gesagt habe. Es ist auch völlig okay, wenn man sich an Traditionen orientiert, insofern sie niemand anderen in ihrer Freiheit einschränken oder in seiner Freiheit einschränken. Aber ich glaube, insofern wir als Gesellschaft so aktiv gegen Diskriminierung und Tabuisierung und für uns für Feminismus und letztlich irgendwie uneingeschränkte Autonomie einsetzen, glaube ich, dass Polybeziehungen in diesem Rahmen häufiger werden und dass traditionelle Beziehungen durchaus ihre eigenen Vorteile haben können und letztlich auch weiter bestehen werden. Das bezweifle ich auch nicht.
Ja, dann haben wir noch einen Aufruf an diejenigen unter euch, die in einer hoffentlich möglichst großen Polybeziehung sind. Denn ihr könnt doch einfach mal allen euren Partnerinnen und Partnern von diesem Podcast erzählen, ihn weiterempfehlen. Und damit könnte sich Seldomly Asked Questions vielleicht ein bisschen schneller verbreiten. Das haben wir gar nicht bedacht in unserer Folge. Aber das ist natürlich sehr schön, auch die von euch, die in einer monogamen Beziehung sind, wenn ihr euren Beziehungspartnern oder auch Menschen außerhalb eurer Beziehung von Seldomly Asked Questions erzählt und uns empfehlt.
Auch die, die in keiner Beziehung sind und happy damit, dürfen gerne den Podcast bewerten auf dem Portal, auf dem sie uns hören. Auch wenn sie ja eigentlich zu der Sack-Community-Beziehung gehören, die manchmal ein bisschen einseitig ist, ich gebe es zu. Ich rede ein bisschen mehr mit Adrian als mit anderen von euch. Trotzdem haben wir uns alle gleich lieb und hören uns nächste Woche wieder.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Ich habe mir überlegt, eigentlich braucht man mich ja hierfür gar nichts. Abgesehen vom Podcast. Ich meine in der Schweiz. Ich kann meine Dissertation ja irgendwo schreiben. Ich habe ja keine Aufgaben an der so. Uni.
Mit der richtigen Technologie könnten wir vielleicht auch Podcast remote aufnehmen.
Könnte man, ja. Aber ich meine jetzt rein hauptberuflich, sage ich jetzt mal, bräuchte man mich eigentlich gar nicht hier in der Schweiz. Ich meine, ich brauche eh nicht so viele Bücher. Die meisten Sachen gibt es online. Ich könnte echt eigentlich mit meinem Gehalt in ein Land ziehen, wo ich mir das leisten kann, eigentlich meinen ganzen Haushalt von irgendjemandem schmeißen zu lassen und einfach nur schreiben, wo Transsilvanien wieder ins Spiel kommt.
Mhm. Wenn schon, dann stilvoll. Dann kaufst du dir so ein paar Vampirzähne und so einen schwarzen Umhang.
Genau.
Du mietest dir irgendein Schloss in Transsilvanien.
Ich habe eben heute mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen. Er hat dann gesagt, ja, du kannst dann, hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, ja, du musst dann alles immer so an die Tür bestellen, so Essen und so, und dann immer erst nachts reinholen, dass sich so Gerüchte verbreiten im Dorf. Und du wohnst in so einem Schloss, in so einem Schlossturm.
Sehr schön.
Genau. Und denkst über antike Philosophie nach, aber die Leute denken, du, keine Ahnung, bist eine Fledermaus.